MDR Blue Nachtclub. Überpop.
Mit Henning Cordes, moin. Normalerweise sind hier bei Überpop Leute zu Gast. Heute ist es mal umgekehrt. Ich bin rausgefahren und ich war selber Gast. Und zwar an Orten, an denen Menschen über Schallplatten zusammenfinden. Beziehungsweise ich war Gast bei Menschen, die eben das initiieren. Der eine heißt Gregor Samser. Er hat in Hamburg die Sophisticated Vinyl Association ins Leben gerufen. Und was das sein soll, das wird er uns später erklären. Dann ist da noch Jan Iso Jürgens aus Buxtehude in Niedersachsen. Und der sagt so Sachen wie das hier.
Jemand kommt rein und sagt, ey, du machst hier einen Plattenladen auf und hast keine Schallplatten da drin. Was ist das denn?
Was er sich dabei gedacht hat, das jetzt gleich im Detail. Ich drehe die Musik nochmal kurz hoch und dann geht's los. Ich finde, ihr solltet unbedingt dranbleiben. Es wird gut. Nachtclub Überpop NDR Blue, heute on the road, wobei ganz so sehr stimmt das auch nicht, denn vom Road bin ich inzwischen schon wieder runter. Ich habe geparkt, bin ein paar Schritte gegangen durch Buxtehude, durch die Buxtehude Altstadt und habe mich inzwischen hingesetzt auf einen Stuhl in einem, ich will fast sagen, kleinen Wohnzimmer mit ganz vielen Platten an der Wand und mir gegenüber sitzt Jan Iso Jürgens. Moin Jan.
Moin.
Ich habe eben eingeleitet, dass das hier alles so ein bisschen eine Wohnzimmeratmosphäre hat. Ist da überhaupt was dran? Ist das hier ein Wohnzimmer bei dir?
Nee, ursprünglich ist das eigentlich ein Atelier oder eine Galerie für einen Fotografen gewesen, der in 2020 dann natürlich während der Pandemie etwas Probleme hatte, weiter zu arbeiten und ins Sinnen gekommen ist darüber, was man mit der Räumlichkeit vielleicht noch anfangen könnte. Und der Grundgedanke war halt, ich würde gerne Menschen zusammenbringen und sie miteinander sprechen lassen. Und dafür habe ich einen Tisch aufgestellt, ein paar Stühle herangeschafft und Kaffee gemacht. Und im Prinzip ist das eigentlich der Ursprung der gesamten Situation. Meine Freundin, die sich das angehört hat, den Plan, hat dann eingeworfen und meinte, Mensch, nur weil du da unten die Tür aufmachst, treffen sich dann auch lange keine Leute. So hat es sich dann ergeben, dass sie sagte, meine Idee wäre, Schallplatten unten aufzustellen. Und das habe ich dann weiter verfolgt und so ist dann irgendwann aus diesem Kreis zum Sitzen und zum Treffen noch ein kleiner Plattenladen dazugekommen.
Vielleicht müssen wir noch mal ein kleines Bild malen für die Leute, die das jetzt nur hören. Du hast den Tisch hier im Raum nebenan schon angesprochen. Also als ich meinen Kollegen erklärt habe, was ich denn vorhabe mit dieser Sendung, da habe ich gesagt, ja, das sieht aus wie ein Wohnzimmer, nicht viel größer als das von Alfred Tetzlaff, wer den noch kennt. Also es ist, wie viel sind es, 30 Quadratmeter oder so?
Ja, würde ich auch sagen. Also die Fläche, die man sieht, ist wohl nicht größer als 30, 35 Quadratmeter. Es hängen dann noch natürlich sanitäre Räumlichkeiten dran, kleine Ecke für Büroarbeiten, in der wir uns jetzt befinden. Und daneben noch eine Art Küche. Früher war das eben das Labor, in dem auch Filme noch nach wie vor entwickelt werden könnten und auch Vergrößerungen von Negativen gemacht werden könnten. Aber momentan unterliegen die Räumlichkeiten hier gänzlich der Nutzung als Schallplattenladen und als Begegnungsstätte vor allen Dingen.
Es sind ja aber eben nicht nur die Schallplatten im Mittelpunkt. Der angesprochene Tisch, der steht ja in der Mitte und es stehen ein paar Stühle ringsrum. Und ich habe noch diverse weitere Sachen entdeckt. Also ich nenne es jetzt mal zahlreichen Klöterkram. Eine Kuckucksuhr, ein paar Leuchten, enorm viele Fotos an der Wand. Kannst du vielleicht deinen Raum mal ein bisschen genauer beschreiben? Wo befinden wir uns hier? Vielleicht auch mit Schritt vor die Tür nochmal.
Ja, wir befinden uns hier direkt in der Altstadt von Buxtehude. Wir haben hier vis-à-vis ein EWA, ein sogenanntes Flachbodenschiff im Fleet von Buxtehude liegen. Das ist aus historischen Zwecken da jetzt. Es arbeitet nicht mehr, aber zumindest nicht mehr in der gewohnten Art und Weise, sondern ist jetzt auch eine Art Begegnungsstätte. An diesem Fleet, dem Westfleet, die Adresse, ist ein kleiner Laden gelegen, ein Ladenlokal, das relativ schmal und unauffällig von außen ist. Und dahinter verbirgt sich dann ein Raum, der mit vielen Bildern aus meiner Schaffenszeit als Fotograf eben behängt ist, der aber auch Fläche bietet für Künstler, die hier ausgestellt haben bereits, die dann natürlich auch ihre Spuren so ein bisschen hinterlassen haben. Und wichtig ist auch, dass eben in den letzten Jahren der Haushalt meiner Eltern aufgelöst wurde, was zur Folge hatte, dass unglaublich viel eigenartiger Kram plötzlich herrenlos durch die Welt irrte und ich das eingefangen habe und hier dann dem ein anderes neues Zuhause gegeben habe. Und so kommt auch dieser zusammengewürfelte Eindruck so ein bisschen zustande. Ja, und so hat sich das dann zusammenaddiert. Ein setzkastenartiges Sammelsurium von kleineren und größeren Sehenswürdigkeiten.
Ich will noch mal einen Schritt zurück. Du hast ja vorhin eingeleitet mit der Corona-Pandemie und Begegnungen hier im Laden in der Corona-Zeit. Das klang für mich ursprünglich so ein bisschen seltsam, weil war die Corona-Zeit nicht eigentlich die Zeit, in der man sich überhaupt nicht begegnen durfte?
30.11.2020 habe ich hier die Türen geöffnet. Da war ja noch Türen öffnen möglich. Also wir haben ja vorher auch schon eine lange Zeit der Pandemie eben erlebt gehabt und so weiter. Und da sind nur die Ideen geboren. Und immer wenn man irgendwie konnte, hat man halt versucht, Leute ranzuholen oder mit denen zumindest schon mal Pläne zu schmieden. Und im Rahmen der Möglichkeiten dann eben auch das hier peu à peu aufzubauen. Und genau so ist das dann halt auch entstanden, am 30.11.2020 Eröffnung, am 1.12. war dann Lockdown, ich glaube für bestimmt 6 Wochen oder so. Und in der Zeit habe ich natürlich wenig bis gar nichts machen können, ich konnte aber in den Räumlichkeiten natürlich dann schon vorbereiten dafür, dass irgendwann wieder Treffen möglich sind, dass wir auch dann in normalen Handel gehen können und dass wir dann auch keine Gesetze brechen, wenn wir uns treffen, ne?
Was ich außerdem vielleicht noch sagen sollte, die Platten, die man hier sieht, das sind in der Regel keine, die glänzend und neu sind, sondern das sind zum großen Teil ältere Platten. Wie kommt man eigentlich an so viele Platten ran, wenn man einen Plattenladen aufmacht?
Ja, in der Zeit war das natürlich wirklich verrückt. Also ich meine, ich habe am besagten Eröffnungstag tatsächlich hier angefangen mit so vom Tischler zusammengezimmerten Blätterkästen für Schallplatten, auch so eine Art Board für Schallplatten ist da dann mit drin und obendrauf so ein Blätterkasten und davon mehrere nebeneinander. Die waren aber alle leer, da war nichts drin, weil ich ja natürlich auch noch gar nicht die Möglichkeit hatte, große Kontakte zu knüpfen und so weiter. Und nun war aber noch jedem freigestellt, in einen Laden zu gehen und ich hatte ja nun noch diesen einen Tag und morgens angefangen waren da keine drin und als ich dann da stand und jemand kommt rein und sagt, ey, du machst hier einen Plattenladen auf und hast keine Schallplatten da drin, was ist das denn? hat er dann, der erste oder zweite war es, gesagt, Mensch, ich habe aber im Keller noch 20 rumstehen, die brauche ich nicht mehr, willst du die haben? Und dann haben wir die genommen und die auf die Fächer verteilt und Schritt für Schritt hat sich das dann an dem Tag schon so weit entwickelt, dass ich am Ende der Geschichte, also abends dann bestimmt 200 Platten hier hatte, die auch teilweise schon wieder verkauft hatte und das Geld, was ich damit eingenommen habe, habe ich jemandem schon wieder für seine Platten gegeben, die er angeschleppt hat und so kam das dann einfach zustande und man hat dann halt rumgehorcht, ob es noch irgendwo Leute gibt, die was loswerden wollen. Die großen Investitionsmöglichkeiten hatte ich hier ja gar nicht. Ich meine, ich bin Fotograf, ein Fotograf in der Pandemie ist letztendlich vom Staat gerettet worden, weil ich absolut nicht systemrelevant war mit meiner Arbeit. Das heißt, ich hatte jetzt überhaupt kein Investitionskapital, um da jetzt irgendwie durchzustarten im Sinne eines normalen wirtschaftlichen Unternehmens, sondern es war einfach, wie gesagt, ich wollte einfach, dass Leute reinkommen, dass man noch die letzten Möglichkeiten an diesem 30.11. nutzt, sich zu treffen. Und das ist sehr angenommen worden und dieser Geist, der hat sich bis heute eigentlich hier gehalten.
Welche Leute spüren denn dann eigentlich diesen Geist? Also was für Leute finden hier rein in diesen kleinen Laden in der Buxtehuder Altstadt? Wer kommt?
Tja, wenn ich das so mit einem guten Satz beantworten könnte, dann wäre ich schon um einiges schlauer. Und es ist tatsächlich der Antrieb, jeden Tag hier, den ich da bin, herzugehen, weil ich nicht weiß, wer kommt. Weil ich einfach auch nicht einschätzen kann, wen ich interessiere mit meinem Angebot, beziehungsweise welcher Zufall auch vielleicht jemanden hierher führt. Also es waren auch schon viele Leute hier drin, die mit Schallplatten nur so gar nichts am Hut haben, aber die einfach die Atmosphäre gespürt haben, das Licht gesehen haben in den dunklen Zeiten und vielleicht dann eine gewisse Wärme verspürt haben und neugierig geworden sind, was steckt dahinter. ein Typus Mensch, der jetzt irgendwie besonders auffällig oft hier reingekommen ist, ist mir jetzt noch nicht bewusst.
Also wir reden hier noch nicht von so einer Art Stammpublikum, die sich hier regelmäßig einfinden. Das ist eher, sind eher die Entdeckerinnen und Entdecker, oder verstehe ich das falsch?
Also es ist so, dass es gibt natürlich mittlerweile Leute aus Buxtehude und Umgebung, die spitz gekriegt haben, dass hier sich Menschen treffen, die mit Themen, sich über Themen aus unterhalten, die für sie wichtig sein könnten. Nehmen wir mal ein Beispiel. Hier hatte sich dann eher zufällig eine Runde getroffen, die dann auf das Thema Röhrenverstärker zur Verstärkung von Stereomusik eben kamen und mehr und mehr dieses Thema auch bearbeitet haben. Und dann kam dann irgendwie nächste Woche einer an: Mensch, ich habe mir jetzt den geholt und sag bloß, und Mensch, da habe ich hier nochmal die F286er Röhre ausgetauscht und brillanter Sound und was weiß ich, was da dann alles noch bei rauskam. Ja, und so hat sich da dann eingebürgert, dass man, wenn es meine berufliche Situation erlaubt, am Sonntag den Laden aufmacht und sich sicher sein kann, diese röhrenden Hirsche kommen dann hierher und verrichten hier also bestimmt, sage ich mal, 2 Stunden lang Gesprächsrunde. Und das sind die Buxtehuder. Wichtig ist aber auch, dass es für Menschen aus ganz anderen Städten total, also in Buxtehude habe ich jetzt schon öfter mal als Reflexion gehört, fällt wohl auf, dass andere Städte sehr darunter leiden, eben, dass es keine Läden mehr gibt, die Inhaber geführt und individuell sind, sondern eher Franchise-Unternehmen, was es ja auch geben muss, sicherlich, aber das Interesse eben dann so ein bisschen erlahmt, wenn man in jeder Stadt dieselben Läden vorfindet. Ne? Buxtehude soll sich angeblich dadurch auszeichnen, dass die Dichte an individuell geführten Läden noch relativ hoch ist. Und dadurch, ich sag mal, ist die Aufmerksamkeit der Touristen darauf grundsätzlich schon mal ein bisschen höher. Und sie suchen vielleicht auch mal die Nische und suchen eine Ecke. Also angeblich ist das hier jetzt ja die C-Lage, habe ich mir mal von der Stadt Buxtehude sagen lassen, also als Verkaufslage. Ich muss allerdings sagen, für mich ist das persönlich meine 1A-Lage. Wir haben hier ganz viel Sonnenschein, wir haben hier einen kleinen Flusslauf in Form des Fleets. Wir haben ja ein tolles historisches Flachbodenschiff, den Eva Margareta, der meine ganze Unterstützung auch hat. Und dieses Projekt ist also wirklich auch eine ganz tolle Sache. Und insofern haben wir ein bisschen kleinstädtische, aber eine Gemeinschaft schon auch in der Straße. Und so passe ich da eigentlich ganz schön rein mit meinem bisschen ungewöhnlichen, sage ich mal, Auftritt. Und versuche das natürlich auch im Sinne der Gemeinschaft als Interessenpunkt von Buxtehude weiter zu pflegen. Und ja, letztendlich ist dann eben diese Kundschaft, das sind Leute, die nach den kleinen inhabergeführten Läden suchen und gar nicht nach Produkten. Ich glaube, die wollen eher mal einfach was sehen, was nicht aussieht wie eben: jeder McDonald's ist irgendwie gleich, oder jeder Kaffee, ich weiß gar nicht, wie heißen die denn, diese Kaffeeleute, da ist auch immer alles gleich so eingerichtet. Die haben natürlich ihre Standards, weil es sich dann auch besser rechnen lässt. Hier ist jeder noch so kleine Quadratzentimeter individuell gestaltet. Und mittlerweile, nach 5 Jahren, kann ich auch sagen, dass ich mir für jeden Quadratzentimeter hier schon mindestens einmal Gedanken gemacht habe.
Ich will diesen Punkt jetzt mal nutzen und ein bisschen Musik spielen. Am Ende sind wir hier auch eine Musiksendung. Die Frage ist, was spielen wir denn? Hast du eine Idee?
Also mich beschäftigt momentan unglaublich doll eine Band, die aus Deutschland stammt, die heißt Kletz.e, also ein wirklich sehr kryptischer Name. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Kletz.e heißt die Band. Und sie machen Grufti-Rock, würde ich sagen, auf modern. Aber ich habe jetzt früher das als geheime Leidenschaft für mich empfunden, weil ich dachte, das kann es ja keinem vorspielen, weil da alle mal sofort an Selbstmord denken, in Anführungsstrichen jetzt natürlich nur. Aber eben doch, es ist sehr, sehr dunkle Musik, es ist traurig, es klingt weinerlicher Gesang so. Aber es hat irgendwie eine unfassbare Kraft und ich finde diese Band großartig. Ich finde auch ihren Bandleader, den Tobias, wunderbar. Er hat noch eine zweite Band, And the Golden Choir, die ich auch sehr, sehr gerne immer wieder höre und auch die Konzerte verfolge. Es ist so unglaublich gut, was die auf die Bühne bringen, weil der Sound immer so sehr, sehr kontrolliert ist und nichts ist zu laut, nichts ist zu leise. Also perfekt. Und diese Band, die würde ich mir jetzt anmachen.
Zu fehlen. So kalt, die Welt im Wind, im November 2020.
Ihr hört nach wie vor Nachtclub über Pop NDR Blue. Heute zum Thema soziales Vinyl. Und wir sind in einem sehr sozialen Plattenladen nach wie vor hier in Buxtehude am Fleet. Mir gegenüber sitzt nach wie vor Jan Iso Jürgens im Laden Iso Vinyl. Wir sitzen hier umgeben von Schallplatten, sprachen jetzt eben schon so ein bisschen über das ganze Konzept hinter dem Laden, über die Leute, die reinkommen in den Laden. Was mich nochmal interessiert, würdest du sagen, jetzt wo die Pandemie wirklich vorbei ist, hat sich dein Publikum verändert in der Zeit? Wie hat sich das gewandelt in den letzten Jahren?
Inwiefern hat sich das seit der Pandemie verändert? Ich denke, es ist einfach weitläufiger geworden. Ich weiß auch, ein Freund von mir hat zu mir gesagt, du, wenn du einen Plattenladen haben willst, musst du in die sozialen Netzwerke im Internet gehen und dich dort vorstellen und da parat sein. Und auch den Leuten immer mal wieder was anbieten, damit da auch mit von denen dort auch bemerkt wird, dass es noch am Leben ist. Also der sogenannte Content muss also immer wieder geleistet werden. Das ist nicht meine Welt. Ich bin einfach nicht der Mensch für so etwas. Ich bin kreativ. Ich kann sicherlich ganz viel Content schaffen, aber ich bring das nicht auf Internetseiten oder so. Das ist nicht mein Ding. Ich bin Fotograf und habe noch nie meine Internetseite. Eigentlich völlig unmöglich. Aber im Endeffekt ist es so, dass jetzt ein Freund von mir gesagt hat, ich mache das für dich. Und der hat sich dann über Instagram, Facebook und Google eben Seiten erstellt und hat dort eben jetzt auch Kommunikation mit der großen, weiten Welt aufgenommen. Das hatte dann zur Folge, dass sobald es wieder möglich war, aus Düsseldorf, aus Berlin, aus Frankfurt Leute hierher gereist sind, weil sie gehört haben, dass es einen Plattenladen hier gibt. Es gibt offensichtlich das Hobby, sich seinen Camperbus zu schnappen und in die nächste Stadt zu fahren mit dem Plattenladen, den man noch nicht kennt, und sich den anzuschauen. Da dann vielleicht nochmal ein, zwei Nächte zu bleiben und dann zum nächsten Plattenladen in der nächsten Stadt zu fahren. Und so sind durchaus hier auch schon Leute aus den großen Städten der Schallplattenläden, wie eben zum Beispiel Berlin, hergekommen und haben doch mit Freude gesehen, dass das auch in einer kleinen Stadt letztendlich einen Plattenladen geben kann, der einen interessieren kann, der nicht langweilig ist.
Es ist ja in der Tat, ich würde sagen, inzwischen eher eine Seltenheit, und ich glaube, es war auch früher schon eine Seltenheit, desto weiter du rausgefahren bist aufs Land, desto geringer die Dichte der Plattenläden. In meiner Welt hat jetzt hier beim Kennenlernprozess des Ladens Social Media tatsächlich auch eine Rolle gespielt. Ich habe mir die Seiten nicht mal angeguckt, die du da hast, und ich habe auch gesehen, es gibt hier nicht nur einfache Begegnungen mit Tee und Kaffee, es gibt hier nicht nur Platten, sondern ihr macht gelegentlich auch Konzerte.
Ja, Konzerte, Ausstellungen habe ich hier gehabt, schon mehrere Künstler, also durchaus Leute, die schon einen Namen haben, mit Dieter Braun zum Beispiel, der hier berühmte Plattencover der Musikgeschichte, die er in seiner Art dargestellt hat, an die Wand gebracht hat. Und das hat dann natürlich wie die Faust aufs Auge zu den Schallplatten hier gepasst. Aber auch andere Künstlerinnen und Künstler waren bereits da, die was an die Wand gebracht haben. Konzerte, muss ich sagen, habe ich jetzt hier auch schon veranstaltet. Das ist natürlich eine extreme Herausforderung, weil da dann doch der Laden so ein bisschen zurücktreten muss. Da bleibt dann nur noch peripher das, was an den Wänden ist sozusagen. Die Schränke, die an den Wänden sind, das bleibt dann da. Das ist immer noch unglaublich viel Platte im Bild, aber wir brauchen auch Fläche für die Band, wir brauchen Fläche für den Mixer und für die Leute, die das dann eben ermöglichen. Wir hatten im letzten Jahr, das war Anfang September, Konguru hier zu Gast, und das war ein absolut legendärer Abend, der wirklich, den werde ich noch entsinnen auf dem Sterbebett, weil das einfach eine runde Sache war. Es war warm, es war schön, es war ein September, einer der letzten warmen Sommertage, und wir haben hier ein legendäres Rockkonzert in einem Laden veranstaltet, der gebrodelt hat am Ende vor Mensch, und insofern, das war schon schön und hat natürlich Aufmerksamkeit, auch ein kleines Schlaglicht dann auf die Ecke hier geworfen. Ich will Künstlern hier eher die Möglichkeit geben, vielleicht auch mal das auf den ersten Blick vielleicht etwas Uninteressantere oder so zu zeigen, oder das Kleine oder das nur Feine, oder eben das, was der Künstler meint, jetzt zu bringen, aber vielleicht sich vorher nicht getraut hat oder so. Ne? Also einfach keine Konvention draufsetzen, sondern offen sein für das, was die Menschen in den Laden bringen.
Stichwort die Menschen in den Laden bringen. So ein kleiner Plattenladen, bisschen Kunst hier und da, viel Liebe dabei. Lohnt sich das eigentlich?
Nee, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich irrsinnig natürlich. Das ist ganz toll, denn nur dadurch kann ich leben und atmen, aber nicht finanziell. Also mit Finanzen hat das nicht viel zu tun. Also es ist aktuell immer noch so, dass ich alles, was ich damit für einen Einnahmen habe, auch sofort wieder ausgebe, um weitere Platten ranzuschaffen, weil ich eben versuche, nicht nur alte Platten, sondern eben auch neue anzubieten. Und es gibt eben so viele tolle Sachen, die ich auch selber noch gar nicht kenne. Ich lerne hier jeden Tag, den ich in diesem Laden lerne ich was Neues über Musik. Oder über Kunst, sag ich mal, auch im Allgemeinen. Denn die Schallplatte hat ja den großen Vorteil gegenüber dem MP3, dass es ein wunderbares Riesencover von 30 mal 30 Zentimeter Fläche hat, auf dem teilweise hochwertige bis hin zu Prägedruckprints präsentiert werden. Man hat also gleich zwei Kunstformen in einem. Man kriegt auch noch ein Textblatt dazu und so weiter und so fort. Also auf diese Art und Weise stellt sich die Schallplatte eben als ein bisschen weit umfassenderes Kunstwerk dar, als es das MP3 sein kann. Beim MP3 muss ich nochmal eben dazu sagen, ich finde das nicht schlecht oder so. Der Sound ist jetzt nicht so toll. Aber man kann kaum praktischer Musik eben mitnehmen. Man kann auch kaum praktischer Texte lesen, während man die Musik hört, weil das nämlich eine Funktion gibt, bei der dir der Text dann aufgewiesen wird. Da musst du dann nicht irgendwie mitlesen auf dem sehr klein gedruckten Textblatt in der Platte oder der CD, sondern du kannst dir das so groß machen, wie du willst. Also MP3s haben auch ihre Berechtigung. CDs, Kassetten, das sind alles gute Medien, die ich nicht verteufeln will. Aber mein Herz hängt an der Schallplatte.
Jan-Eso Jürgens, vielen Dank für das Interview.
Henning, ich habe das sehr gern gemacht. Vielen Dank.
Aber das klang jetzt schon wie eine Abmoderation. Was wir natürlich noch brauchen, ist ein weiteres Stück Musik. Hast du noch eine Idee?
Ja, die hätte ich. Ich würde jetzt noch von den Pearlfishers eine Nummer anmachen wollen. Einfach weil das Marina-Label hier in Hamburg auch so viel für uns tut. Und eigentlich ist es sehr, sehr schade, dass sie nicht den großen Erfolg haben, der dann, sage ich mal, immer wieder so ein bisschen fürs Brot sorgt. Sondern immer wieder auch mit individuell geprägten und unterstützten und sehr viel Einsatz Künstler featuren und rausbringen, die die Welt braucht. Und die Pearlfishers gehören auf jeden Fall dazu. Und deswegen würde ich die jetzt hier nochmal als harmonischen Abschluss des Ganzen präsentieren wollen.
Und die gibt's in der Tat genau jetzt. Viel Spaß.
Bag of penny chews. Next day I woke up in a world of country folk and the blues. It was a poetry and music that got me. The tunes about the Sundance Kid. How to give your heart away. Sides of Home 16. When you open up your heart and stop pretending that you could ever understand the heat now, it's just a few skips back along the tracks to streets of wonder. Girls. chair, meaning to pull the blinds back on your soul. To share music is to trust someone with the knob of it, the truth of it.
Nachtclub über Pop, NDR Blue. Hier geht es nach wie vor um soziales Vinyl. Ich habe aber inzwischen den Ort gewechselt und sitze draußen in Hamburg bei Gregor Samsa vom Label Sounds of Subterranea im gemütlichen Wohnzimmer der Couch gegenüber und da sitzt da. Moin Gregor.
Hallo.
So, Gregor hat eine Sophisticated Vinyl Association ins Leben gerufen, also eine, man könnte sagen, anspruchsvolle Vinylgemeinschaft. Klingt ein bisschen wie ein Club oder wie eine kleine Gang. Was habe ich mir darunter vorzustellen? Jetzt mal ganz grob eingestiegen.
Um es ganz einfach zu erklären, ist es ein Raum. In diesem Raum stehen ca. 25.000 Platten. Und ich nehme mir in diesem Raum die Zeit, jeweils einen Gast oder eine Gästin über Musik zu informieren.
Wenn ich jetzt Interesse habe an Vinyl und denke, diese Association, das könnte auch etwas für mich sein. Wie komme ich denn rein in diesen Club?
Man schreibt nicht an. Ich habe dann verschiedene Fragen vorbereitet, die man beantworten muss nach 10 Platten, die man mag, nach Lieblingsplattencovern, nach Genres, über die man mehr erfahren möchte. Und noch weitere Fragen. Wenn diese Fragen dann bei mir beantwortet sind, nehme ich mir die Zeit und überlege, was kann ich damit anfangen? Welche Künstler, die vielleicht nicht bekannt sind, fallen mir dazu ein? Und dann wird man einen Termin ausmachen. Und dann nehme ich mir die Zeit, spiele diese Künstler vor. Diese Künstler sind alle aus dem Independent-Bereich. Also das heißt, es gibt keinen Künstler, der auf einem Major-Label ist oder von einem Major-Label vertrieben wird. Dann versuche ich eben, mich anhand dieser Liste sozusagen daran abzuarbeiten und der Person neue Einblicke zu geben oder auch Sachen zu erläutern, sie mit an die Hand zu nehmen, um das Interesse an anderer Musik sozusagen noch mehr zu bestärken und neue Sachen sichtbar zu machen.
Klingt so ein bisschen wie Seminar. Ist da was dran?
Nein, ist es nicht. Aber die Idee dahinter steckt natürlich, ich hatte einen Plattenladen und habe festgestellt, in dem Plattenladen kam immer oftmals Leute rein, die genau wussten, was sie wollten. Und sie haben eigentlich nur immer das Bekannte gekauft und haben eigentlich nie nach den Sachen gegriffen, die besser waren, weil sie sie nicht kannten. Und das hat mich irgendwann gestört und ich habe das auch Leuten gesagt. Und manchmal habe ich auch Leute rausgeschmissen, die nach was gefragt haben, was ich total doof fand. Rocco Schamoni habe ich auch mal rausgeschmissen aus unserem Laden, weil er eine CD von Manto Diao kaufen wollte. Da habe ich ihn zum Saturn geschickt, wo er besser aufgehoben war auch. Aber die Idee dahinter ist eben, viel Musik braucht eine Beschäftigung damit und man kann nicht alles wissen. Und ich habe am meisten gelernt, wenn mich Leute an die Hand genommen haben und mir Zusammenhänge erklärt haben. In der heutigen Zeit über Streamingdienste fehlen ja komplett die Zusammenhänge. Das heißt, man hört einen Song, der gefällt einem nicht. Wenn er einem gefällt, ist es so, dass man keine Infos bekommt, wo kommt der Künstler her, in welchem Umfeld ist er aufgewachsen, aus welcher Zeit stammt der Song, wie sind internationale Verstrickungen zum Beispiel gewesen. Viel Musik erläutert sich auch aus diesem Kontext heraus. Warum wurde so musiziert? Und diese Zeit nehme ich mir, weil viele Leute nehmen sich nicht mehr die Zeit, sozusagen über Musik wirklich was zu erfahren oder zu berichten, sondern sie wird eben einfach nur wegkonsumiert und soll gefallen. Und ich glaube, dabei entgeht den Leuten viel Gutes.
Mich würde noch mal interessieren, wie konkret du da vorgehst. Also ich habe mir dann 10 Platten ausgesucht, die mir besonders gut gefallen. Die stelle ich dir vor, beziehungsweise schick dir dann, wie die heißen. Und du guckst sie dir an. Hast du dann ein bestimmtes Schema, ein bestimmtes System, wie du dann vorgehst? Also ich stelle es mir vielleicht vor, irgendwie vom Bekannten zum Unbekannten hin, oder wie machst du das?
Es ist unterschiedlich. Ich habe mir eigentlich mal die Zeit genommen, dass ich gesagt habe, okay, so eine Sitzung oder wie man es auch immer nennen will, dauert 3 Stunden, aber im Schnitt sind wir da 5 bis 7 Stunden mit den Leuten. Und ich mache das natürlich so, dass erstmal eine Musik zum Einstimmen kommt. Also man kann jetzt nicht gleich immer loslegen. Aber nehmen wir ein konkretes Beispiel. Man hat zum Beispiel, du schreibst AC/DC auf, eine Band, die jeder kennt. Dann würde ich natürlich überlegen, okay, welche Sachen habe ich da, welche Anhaltspunkte? 70er Jahre, Australien, Bluesrock, so Heavy Metal. Und dann würde ich natürlich gucken, okay, was könntest du nicht kennen? Wie ist, wo kommt das eigentlich her? Wo kommt Bon Scott her? Dann würde man mitbekommen, ah, okay, Bon Scott hatte, bevor er AC/DC hatte, es gibt eine Musikrichtung in Australien, Sharpies, was so eine Mischung aus Skinheads und Glamrock waren. Da kommt er eigentlich her. Die haben eine riesengroße Pubrock-Kultur, weil die Städte so weit auseinander sind. Und dann würde man einmal in der Vergangenheit wühlen und sagen, okay, wo kommt die Musik her? Woraus kann sich das entwickelt haben? Was könntest du nicht kennen? So, weil es macht ja auch keinen Sinn, dass ich dir dann Iron Maiden als nächstes vorstelle. Und dann würde ich gucken, okay, welche Musik gibt es denn heute von Bands, die das Erbe sozusagen angetreten haben? Und das würde ich dann eben zusammenbasteln. Insgesamt bei der ganzen Sache würde ich natürlich auch immer gucken und sagen, okay, du hast meinetwegen 8-mal Hardrock aufgeschrieben und 2-mal Pop. Dann würde ich natürlich gucken und sagen, ah, aber es gibt doch noch andere Musik. Da ist ja gar keine Musik zum Beispiel aus Afrika dabei. Warum empfehle ich dir nicht Akadash, eine Rockband aus Afrika, aus den 70er Jahren? Und würde natürlich dann versuchen, diese auch noch mit reinzubringen, um sie dir vorzustellen. So erhoffe ich, dass du am Ende rausgehst und sagst, okay, ich kannte nichts. Es hat mir aber gefallen und also insgesamt sozusagen habe ich was gelernt. Das ist schon der Anspruch dabei.
Das Stichwort will ich gleich mal aufgreifen. Du hast mir jetzt vorhin schon gepetzt, dass du an eine afrikanische Band gedacht hast, bevor wir uns hier verabredet haben, die du gerne hören würdest in dieser Sendung. Welche ist das?
Ich würde gerne, dass der Hörer sozusagen, ich kann es ja hören, African Connection hört. African Connection ist eine Band aus Ghana, sie gibt es leider nicht mehr. Der Schlagzeuger ist auch leider gestorben. Er hatte auch bei Fela Kuti Schlagzeug spielen gelernt, sozusagen bei Fela Kutis Band. Und das Interessante bei African Connection ist, das ist ein Projekt von dänischen Musikern mit Musikern aus Ghana. Und sie spielen Afro-Funk, Afro-Psychedelic mit einer ziemlich guten Mischung auf High Life. Und ja, mir gefällt das sehr gut. Es ist eine Band, die eben auch noch nicht so in dem Sinne so überansprucht wurde mit dem Hören. Also die nicht sozusagen wie Ebo Taylor oder Fela Kuti einfach so gängiger Standard sind. Von daher African Connection.
Dann gibt es jetzt genau die und hinterher treffen wir uns wieder am Wohnzimmersofa bei Gregor Samsa.
Bye-bye.
Ihr hört nach wie vor Nachtclub Überpop, NDR Blue. Heute geht es um soziales Vinyl hier nach wie vor bei Gregor Samsa zu Hause. Wir reden über die Sophisticated Vinyl Association. Ich habe gelesen, die Sophisticated Vinyl Association hat Regeln. Welche sind denn das zum Beispiel?
Da erwischte mich auf dem falschen Fuß. Ich habe mir lange über die Regeln keine Gedanken mehr gemacht. Also eigentlich ist es so, es darf nur ein Gast kommen. Es wird nur unabhängige Musik gespielt. Ich hatte mal die Regel, dass es 3 Stunden dauert, aber die habe ich selber gebrochen, weil wenn ich einmal im Thema bin, ja, erläutere ich das gerne und dann kann es auch länger dauern. Mehr Regeln fallen mir gerade gar nicht mehr ein. Hast du sie dir aufgeschrieben?
Ich habe sie mitgebracht, aber ich glaube, wenn sie dir nicht einfallen, dann sind sie wahrscheinlich gar nicht so wichtig. Ich habe aber eine Sache gelesen, die fand ich tatsächlich ganz interessant. Und zwar, ich zitiere, der Gast überrascht mich mit einer seiner Lieblingsplatten und erläutert mir, warum diese Platte für ihn von Bedeutung ist. Also die Rollen einmal umgedreht. Die Folgefrage ist natürlich, was hat dich denn bisher schon überrascht? Fällt dir da irgendwas ein?
Mir fällt es ein, ich kann diese Regel erläutern. Der Grund dieser Regel ist eigentlich die Idee, dass der Gast verstehen kann, was ich die ganze Zeit mache, sich damit beschäftigt, sich die Mühe macht, nachzudenken, welche Platte einer unbekannten Person gefällt und somit auch es ihm leichter fällt, die Arbeit, die drinne steckt, in diesem Projekt anzuerkennen. Ich habe für mich gelernt, dass in dem Moment, wo Leute nicht nur Geld bezahlen, sondern in dem Moment, wo sie auch eine Arbeitsleistung in eine Sache reinstecken, viel eher bereit sind, Arbeit zu verstehen, anzuerkennen und selbst auch zu genießen. Und deswegen gibt es diese Regel. Interessant ist, bisher waren immer Platten dabei, die ich auch nicht hatte. Also das war interessant. Und es gibt immer auch eine persönliche Verbindung der Leute zu diesen Bands. Zum Beispiel einer hat eine Live-Platte von einer Band mitgebracht, die er selber gefahren hatte auf Tour, also er war der Tourfahrer und sie, auf dieser Platte ist auch die Danksagung an ihn, die hat er mir eben geschenkt und das rührt mich natürlich, weil das für ihn eine sehr wichtige Platte ist und diese Geschichten schreibe ich mir auch auf, die kommen dann sozusagen in diese Platten rein und so versuche ich auch für mich einen Mehrwert zu schaffen bei dieser Veranstaltung, dass das nicht nur sozusagen ein großer Monolog ist, sondern dass man auch dahin kommt, sich über Musik zu unterhalten.
Wenn ich jetzt nochmal diesen sozialen Aspekt betone, wir haben ja am Ende auch eine Association, also eine richtige Gemeinschaft, mehrere Stunden Gespräch. Mich würde noch interessieren, was hast du aus all den Gesprächen denn abseits der Musik sonst auch so mitgenommen? Ist dir da irgendetwas besonders in Erinnerung geblieben?
Generell ist mir in Erinnerung geblieben, wie sensibel eigentlich Menschen sind. Also, dass man in den meisten Fällen, also ich war jedes Mal sehr erschöpft, wenn es vorbei war, weil es sehr viel Kraft kostet und weil ich natürlich möchte, dass es schön wird für die Leute und es mir sehr viel bedeutet, dass ich Zeit geben kann, also dass ich den Leuten was geben kann, was sozusagen niemand anderes den Leuten gibt, dass das Feedback eigentlich durchaus positiv war. Also ich erinnere mich an jemanden, wo ich mir unsicher war, wie es ihm gefallen hat. Und dann habe ich so 2 Wochen später einen Anruf bekommen. Und dann hat er mir berichtet, dass er auf Arbeit angesprochen wurde, warum er gute Laune hat. Und dann hat er das berichtet. Und dann ist ihm auch erstmal bewusst geworden, okay, da ist was passiert, was sonst eben nicht so wirklich passiert. Und das hat eben viel mit dieser Situation zu tun. Es gibt zum Beispiel einen Grund, dass eben nur eine Person da ist, weil in dem Moment ist es ein Zwiegespräch. Wenn verschiedene Leute kommen würden, also eine Gruppe, für die ich Musik dann auflegen würde, würden die untereinander kommunizieren und sie würden nicht mehr mit mir kommunizieren. Das heißt, das ist eine ganz andere Situation, die sich daraus ergibt. Und durch dieses Zwiegespräch ist es so, dass die Leute jemanden haben, der sie total ernst nimmt, weil sie haben ja diese Liste abgegeben und sich wirklich Zeit nimmt, auf sie einzugehen, auch eigene Ideen einbringt und man kommt in einen, das habe ich gelernt, deswegen musste ich auch diese Zeit kippen, nach 1 Stunde, 1,5 Stunden kommt man eigentlich in ein Gespräch, wo man anfängt, wirklich nicht mehr über den Song zu reden oder so, sondern eigentlich, was man mit dieser Musik verbindet, wie man sozusagen Musik kennengelernt hat. Jeder hat so einen Song, den er gehört hat in seiner Jugend, wo er das erste Mal unglücklich verliebt war. Und an diesen Song erinnert man sich immer wieder. Und da hatte Musik so eine riesengroße Bedeutung. Und irgendwann schwacht das sich ab und wird immer weniger. Und in diesem Raum, man muss sich vorstellen, dieser Raum ist dunkel. Man sitzt da im Halbdunkel, man vergisst nach einer ganz gewissen Zeit auch die Zeit. Da gibt's, man hat kein Gefühl mehr dafür, sondern das läuft und läuft. Und man kommt über den ganz gewissen Sound, aber eher zu dem Gespräch, was hat für mein Leben eine Bedeutung. Und das ist natürlich was, was mir auch den Antrieb gibt, sowas zu machen, weil es bekommt eine Gewichtung und es ist eben nicht belanglos, es ist eben keine Unterhaltung mehr in dem Sinne, sondern es ist eigentlich ein Gespräch, was macht das denn alles mit mir? Und ja, das finde ich eben das Besondere daran.
Was ich bisher völlig ausgespart habe, ist, wir haben es vorhin, glaube ich, ein bisschen gestriffen, aber wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, diese Sophisticated Vinyl Association ins Leben zu rufen?
Ich habe ja ein Label seit 26, 27 Jahren und habe vorher in Kassel gewohnt, hatte da eine Radiosendung einmal die Woche, habe sehr viele Konzerte organisiert, hatte einen Plattenladen da. Ich habe es immer gemocht, über Musik mit Leuten zu reden und habe aber viele Umstände, wie über Musik gesprochen wird oder wie sie auch oftmals aufbereitet wird, nicht so gemocht. Also zum einen, dass es immer um Fachwissen geht, also dass Leute, die zwar gerne Musik hören, aber eben nicht den fünften Gitarristen von irgendeiner Band kennen, so sich immer so außen vor fühlen. Mir war eigentlich immer die soziale Komponente von Musik oder von Musik wichtig, weil meistens war Musik ja auch immer eine Begleitung zu gesellschaftlichen Veränderungen oder so. Also ob das nun Rock war, ob das ganze Hippie-Bewegung war, ob das der Blues war, ob das Punk war, ob das auch Techno war, ob das Hip-Hop war. Es war ja nie im Prinzip nur der Song, sondern es war ja im Prinzip eine ganze Kultur, die da sich drumherum baut. Dieser Aspekt war für mich persönlich immer der wichtigste Aspekt an Musik. Also nicht der reine Song, sondern eigentlich immer, in welchem Umfeld findet das statt. Ich habe den Eindruck, dass in den letzten Jahren das immer mehr zurückgegangen ist, sondern dass immer Musik nur noch danach bewertet wird, gefällt mir nicht. Und nie, was bedeutet sie denn eigentlich? Auch was bedeutet sie für die Gesellschaft? Im Grunde ist es eben nicht nur Entertainment. Also wir haben vielleicht was dagegen ist, so ist ja die meiste Musik aufgebaut. Aber wir haben nicht mehr die Vermittlung von Visionen, von Veränderung. Und um das aber zu artikulieren und zu zeigen, oh, das war aber mal anders. Wenn du siehst, MC5 mit ihren Manager, wie die sich positioniert haben, wie sie sich auch positioniert haben zur Unterstützung der Black Panther Party, die White Panther Party gegründet haben. Wenn man sieht, Screaming Lord Sutch, der auch politisch aktiv war mit der Looney-Partei und sozusagen eigentlich mit die erste eine Mischung, er hatte eine Partei gegründet, das war eine Mischung aus die Partei und den Grünen sozusagen.
Also wir bewegen uns in Großbritannien, späte 60er.
Genau, genau. Und wenn man, vielen wird das nicht mehr vermittelt. Viel Musik ist aus dem Kontext herausgerissen. Und dieser Kontext ist aber wichtig zu verstehen, weil er viel mehr, wenn man sich damit beschäftigt, über einen selber und auch über Entwicklung in der Gesellschaft sagt. Und das ist im Endeffekt mein Hauptantrieb. Und da komme ich eben her und das will ich eben dann mit auch umsetzen, mit diesen, nicht nur mit dem Raum, sondern auch mit dem Label und mit so einer Idee, dass man einfach sagt, okay, ihr kauft nicht einfach nur Produkte, sondern ihr kauft auch Vision und auch vielleicht ein bisschen Hoffnung oder auch ein bisschen Wut. Und das ist eben aber nicht nur oberflächlich wie ein Rosamunde-Pilcher-Film, wo ihr eure Taschentücher rausholen könnt, sondern ihr bekommt auch Informationen an die Hand, mit denen ihr selber was anfangen könnt, wo ihr selber drüber nachdenken könnt, finden wir das jetzt relevant für unser Leben, finden wir es nicht relevant für unser Leben, was bedeutet das eigentlich? Ich habe über Musik selbst so viel mehr gelernt. Ich habe mit der Beschäftigung mit zum Beispiel afrikanischen Künstlern sehr viel auch über innerafrikanischen Rassismus gelernt, was ich so natürlich nicht in den Nachrichten präsentiert bekomme, weil die Zeit gar nicht da ist. Da kann man gar keinen jemanden Vorwurf machen. Aber das ist eben das Entscheidende, dass man über solche Sachen einfach wieder mehr vermittelt bekommt, als nur der Song gefällt mir.
Und ein Ort dafür ist die Sophisticated Vinyl Association hier in Hamburg. Gregor Samser, vielen Dank für das Interview.
Dankeschön.
Jetzt fehlt aber noch was. Mal wieder die Musik. Und du hast dir noch andere Sachen ausgedacht, damit ich meinen Job mal wieder nicht machen muss. Was hören wir jetzt noch?
Wir hören jetzt noch Caleb Stewart aus Gainesville. Caleb ist auch ein Künstler von mir vom Label. Hatte leider sehr stark auch mit diesem Leben zu kämpfen und mit seinem Leben zu kämpfen und hat dann einen Weg gefunden, sozusagen das zu beenden für sich. Ich habe ihn sehr geschätzt, weil er auch eine Person war, die so sehr viel in der Musik geben konnte und ich im Nachhinein festgestellt habe, dass er viele Fragen, die ich im Nachhinein daran hatte, eigentlich in seinen Songs beantwortet habe und ich vielleicht damals noch nicht die Fähigkeit hatte, genau hinzuhören. Ich bin wirklich dankbar, dass ich einen Teil meines Lebens mit ihm verbringen konnte. Und den hören wir jetzt, Caleb Stewart.
So ist es. Und das war Nachtclub über Pop für heute. Ich bin Henning Cordes. Tschüss, macht's gut. I've got some sunshine. I've got some daylight. I wish things were better, but all the time I go back to simple solitude. And when it all goes down, I just try to be the truth, and I can't seem to find a way out of this place. And everything already looks better the more I look around. I keep saying time is fluid, but there is nothing better than saying someday. And I can't seem to find a way out of this space. Cause you're not home and I'm not getting better. Cause you're not home and I'm not getting better. Cause you're not home and I'm not getting better. I'm working on it. And how it feels to burn. You take out all your insights, measure them to mine, and inside your ability to unlearn. That's the religion of your republic. And we still know that there is a light. Oh yeah, it never don't work for me.
and have.